Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Und wir sprechen heute über das Thema Müll. Am Ende allen guten Dinge bleibt irgendwas übrig und das muss weiterverarbeitet werden. Darum geht's heute und zu Gast bei mir sind nun Ulrike Gläser und Thomas Dumbeck. Erstmal herzlich willkommen bei Radio Free FM. Schön, dass ihr bei mir zu Gast seid.
Hallo.
Hallo.
Und wir möchten natürlich erstmal wissen, Frau Gläser, wer sind Sie und was machen Sie denn?
Ja, also ich bin die Abteilungsleiterin Abfallwirtschaft bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm. Die EBU sieht man ja viel im Stadtbild, unsere Müllfahrzeuge, die Schrift ist auch bekannt, aber vielen ist vielleicht nicht so ganz bekannt, was wir als EBU eigentlich alles machen und wie groß unsere Firma ist und wie wir eigentlich hier in Ulm präsent sind. Ja, also EBU ist ein Betrieb der Stadt Ulm, also wir gehören zur Stadt Ulm. Wir haben rund 250 Mitarbeiter in 4 Abteilungen und sind im Prinzip zuständig für Abwasser, Gewässer, für die Stadtreinigung, die Müllabfuhr, für die Abfallwirtschaft und auch für den Fuhrpark der Stadt Ulm. Ja, das ist so eine ganze Menge. Im Prinzip haben wir so ein bisschen die Daseinsvorsorge und die Grundversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ulm hier.
Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie da haben und begleiten und jeden Tag nachkommen. Uns interessiert aber natürlich auch, Herr Thumbeck, wer sind Sie und was machen Sie?
Also nachdem die Frau Gläser ja jetzt die Entsorgungsbetriebe schon einführend vorgestellt hat, kann ich jetzt halt eher was zu mir sagen. Also ich bin von Haus aus Diplombiologe. Bin eigentlich also eher ein Exot bei der Stadt Ulm, bin jetzt seit ungefähr 5 Jahren bei der Stadt Ulm beschäftigt und seit einem halben Jahr jetzt eben in der kommunalen Abfallberatung bei den Entsorgungsbetrieben. Bin außerdem, wie ich vorhin schon gesagt habe, seit 1996 Mitglied bei Radio Free FM und habe da eben auch schon die eine oder andere Sendung gemacht.
Also ein Gründungsmitglied, das so bei uns zu Gast heute zurückkehrt. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Es hat sich seither sicherlich einiges verändert. Heute soll es ja aber um die Entsorgungsbetriebe gehen. Und die zentrale Frage, die wir uns alle stellen, ist, was steckt denn alles hinter den Entsorgungsbetrieben? Wir als Bürger, wir haben den Müll, aber hinter euren Türen, da passiert noch vieles, vieles mehr.
Ja, ich hatte ja gerade schon die verschiedenen Abteilungen erwähnt. Was jeder Haushalt so mitkriegt, ist natürlich, jeder Haushalt produziert in Anführungszeichen verschiedenen Müll, Restmüll und hat in der Regel ja auch eine Mülltonne bei sich zu Hause stehen oder sogar verschiedene Mülltonnen. Die Restmülltonne, wo eben alles reinkommt, was nicht verwertbar ist. Dann die Biomülltonne, die Bioabfälle, Küchenspeiseabfälle. Oder auch die blaue Tonne, wenn man das Altpapier jetzt zum Beispiel getrennt sammelt. Für diese ganzen Dinge sind wir zuständig. Unsere Müllabfuhr holt ja diesen Müll ab, die in der Tonne bereitgestellt, der in der Tonne bereitgestellt wird. Und sorgt einfach auch für die richtige Verwertung diesen Mülls. Also der Restmüll zum Beispiel, vielleicht weiß es der eine oder andere, wir haben hier in Ulm ja im Donautal ein Müllheizkraftwerk. Dorthin geht zum Beispiel dieser Restmüll und wird dort, wie man heute sagt, thermisch verwertet. Also früher hat man gesagt verbrannt. Das hören wir jetzt nicht mehr so gern. Wir halten ja nicht den Müll hoch, sondern man sagt ja heute auch die Kreislaufwirtschaft. Müll ist so, ja, den Begriff, den wir heute nicht mehr so gern verwenden. Also dieser Restmüll kommt in unser Müllheizkraftwerk im Donautal, wird dort thermisch verwertet und es entsteht, und das ist heute in der Situation ja in der Energiediskussion ganz wichtig, es entsteht Fernwärme draus und es entsteht Strom draus für etwa ja, ein Viertel bis ein Drittel der Ulmer Haushalte zum Beispiel. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist gut, wenn man viel Müll produziert, weil es soll nach Möglichkeit natürlich Abfall vermieden werden. Aber das, was eben nicht vermieden wird oder was nicht verwertet werden kann, das führt auch noch zu einem, wird einem guten Zweck zugeführt, indem nämlich, wie gesagt, Energie produziert wird.
Also man soll trotzdem Müll vermeiden, aber ganz ohne Müll können Sie auch nicht sein.
Das ist richtig, ja genau. Müllvermeidung ist natürlich Ressourcenschutz pur. Es ist ja auch Energie, was erzeugt wird bei der Herstellung der Produkte. Insoweit ist natürlich der oberste Grundsatz der Abfallwirtschaft schon, dass man Müll vermeidet, weil der Müll, der nicht entsteht, schützt natürlich die Umwelt am besten. Aber wie gesagt, unser Müllheizkraftwerk ist natürlich auf diesen Kraftstoff auch angewiesen und ersetzt ja ganz viele fossile Brennstoffe, Öl, Gas, Kohle und so weiter, wenn man stattdessen den Müll eben thermisch verwertet. Ja, man muss eben die gute Mischung finden. Müll vermeiden und der Rest wird gut verwertet thermisch in unserem Müllheizkraftwerk.
Wenn Sie jetzt in die Vergangenheit zurückblicken, war es dann eher immer zu viel Müll, der bereitgestanden hat, oder eher zu wenig?
Ja, da muss man jetzt in die Historie mal zurückgehen, der Entsorgungsbetriebe oder der Stadt Ulm. Ältere Bürger erinnern sich vielleicht noch an die Müllkrise. Früher hat man tatsächlich natürlich sehr viel mehr Müll produziert. Man hat auch nicht so gut getrennt. Und dieser Müll, der kam eben auf Müllkippen. Also haben wir ja hier in Eggingen zum Beispiel vor der Stadt noch eine alte Hausmülldeponie, wo früher dieser gesamte Müll einfach in ein Loch geschmissen wurde. Ja, das Loch war irgendwann voll und damit hat natürlich das Problem angefangen, wo kommt dieser Müll denn hin? Und da hat die Stadt Ulm auch eine bewegte Geschichte, weil der Müll wurde dann teilweise exportiert nach Frankreich und von einem Tag auf den anderen hat Frankreich gesagt, wir machen die Grenze dicht. Und dann war natürlich in Ulm die Müllkrise da. Und das hat aber, sagen wir mal, jede Krise hat ja auch was Gutes. Man hat dann tatsächlich angefangen, stark in die Verwertung zu gehen. Man hat dann eine Reihe an Recyclinghöfen eröffnet. Man hat wirklich die Mülltrennung eingeführt, sodass man die ganzen verwertbaren Stoffe rausgeholt hat. Und ja, das war in Ulm so der Start eigentlich der Müllverwertung. Ja, also wie gesagt, deswegen, jede Krise hat auch was Gutes. Und bei dem Thema Müllverwertung sind wir ja noch heute. Ja.
Es ist in den letzten Jahren, und dabei spreche ich über mehrere Jahre schon, zunehmend immer mehr Recycling, Mülltrennung aktiv geworden und eingesetzt worden. Und heutzutage, ich weiß gar nicht, auf wie viele verschiedene Sortierstellen oder Tonnen, Säcke und so weiter man inzwischen alles trennt. Man verliert da privat, glaube ich, sehr gerne mal den Überblick. Aber es gibt eine ganze Bandbreite. Beeinflusst es in irgendeiner Form das Müllheizkraftwerk, dass der Müll immer weniger wird? Oder wenn wir jetzt auch weiter in die Zukunft schauen, dass es irgendwann womöglich gar nicht mehr genug reinen Müll gibt, der dort verwertet werden kann?
Also es gibt ja dieses Stichwort Zero Waste auf EU-Ebene, also null Abfallen. Das ist meine persönliche Meinung, nicht so durchsetzbar. Es wird immer Müll entstehen. Es gibt immer Müll- oder Abfallarten, die können nicht verwertet werden. Wenn wir zum Beispiel in die Verpackungsentsorgung gehen, diese Multilayer-Verpackungen, Beispiel Käse, eine Schicht schützt von nach außen, eine Schicht verhindert, dass Bakterien sich verbreiten können. Solche Dinge sind natürlich ganz, ganz schwierig zu verwerten. Und auch das Wirtschaftswachstum wird einfach dazu führen, dass es immer Müll gibt. Also ich denke, der Postmüllheizkraftwerk wird keine Sorge haben, dass wir mal keine Energie mehr produzieren können.
Also Sie haben es ja auch schon erwähnt, das Thema ist jetzt halt Kreislaufwirtschaft, so Müll und Restmüll, das sind immer so endgültige Begriffe, aber es ist natürlich nicht so, weil im Idealfall soll halt alles im Kreislauf stehen, das heißt, eigentlich zielen wir darauf ab, dass irgendwann nichts mehr weggeworfen wird, sondern alles irgendwie wiederverwertet, weiterverwertet oder recycelt wird eben. Und im Fall von unserem Restmüll ist es jetzt halt so, dass der in die thermische Verwertung findet und dadurch eben Strom und Fernwärme erzeugt wird in nicht unerheblichem Maße.
Wenn wir gerade beim Stichwort Kreislaufwirtschaft sind, vielleicht können Sie nochmal erklären, was denn alles so dahinter steckt im Kreislauf?
Naja, also wie der Name schon sagt, ist halt das Ziel, dass alle Materialien, die wir irgendwie wirtschaftlich und privat verwenden, verwerten, eben im Kreislauf stecken. Das heißt, alles, was an Wertstoffen und sonstigen Materialien drinsteckt, soll halt in irgendeiner Weise wieder zum neuen Produkt werden. Da geht man ja auch verstärkt jetzt in die Richtung, also Stichwort ist Design to Recycle. Das heißt, es werden bewusst zum Beispiel Produktverpackungen jetzt so entwickelt, dass man die gut auseinander trennen und eben gut recyceln kann. Da gibt es also diverse Hersteller, die da ihren Schwerpunkt drauf haben. Da kann man mal auch im Internet sich ein bisschen belesen. Also da ist sehr viel in Entwicklung, sage ich mal. Also gerade was das Thema Trennung, Recyceln, sortenreines Recyceln eben angeht.
Wenn wir jetzt aber gerade auf die Trennung schauen, Sie haben jetzt von Verpackungsmüll gesprochen. Die meisten Verpackungen werden eigentlich über den gelben Sack oder die gelbe Tonne entsorgt. Also da findet ja auf jeden Fall auf Seiten des Bürgers keine große Trennung statt. Passiert es dann in den Entsorgungsbetrieben oder an welcher Stelle werden die dann gegebenenfalls nochmal weiter aufgeteilt?
Also es ist ja so, wir sammeln Glas zum Beispiel und Textilien sammeln wir separat in Containern. Das heißt, diese Stoffe werden schon, und Papier natürlich auch, diese Stoffe werden schon mal von Haus aus aussortiert. Und was in den gelben Sack kommt, kommt ja unter anderem deshalb in den gelben Sack, weil unsere Gesetze besagen, dass die Hersteller der Verpackungen eben auch dafür verantwortlich sind, die zu entsorgen. Das heißt, diese Herstellungsfirmen bilden ja zusammen irgendwie dieses duale System, wie man sagt. Und die sind eben auch dafür verantwortlich, dass die Sachen ordnungsgemäß weiterverwertet werden. Im Einzelnen ist jetzt so, unsere gelben Säcke, also viele unserer Kunden sind ja der Meinung, ach, die werden doch eh verbrannt. Das ist definitiv nicht so. Unsere gelben Säcke gehen alle in ein Sortierwerk, beziehungsweise mehrere. Also unser Partner Remondis hat da halt verschiedene Abnahmepartner. Und da wird also mit moderner Technologie, werden eben die verschiedenen Materialien getrennt. Also es werden teilweise auch, können teilweise auch unterschiedliche Kunststoffe aufgrund ihrer Dichte oder ihres Gewichts eben getrennt werden. Das geht mit mechanischen Verfahren, mit Luftströmen, mit magnetischen Verfahren, wo eben magnetische Metalle aussortiert werden. Also ich sage mal so, die Technik ist inzwischen so weit, dass wir alles eigentlich perfekt trennen können und dann auch relativ sortenrein halt wiederverwenden können. Was sehr wichtig ist, weil wenn ich irgendwie eine Mischung habe aus verschiedenen Kunststoffen, kann ich da halt keine hochwertigen Materialien mehr daraus herstellen. Also sehr, sehr komplexes System eigentlich dahinter.
Ein sehr komplexes System, wie die Kunststoffe also wieder getrennt werden, wie sie wiederverwertet werden. Können denn alle Kunststoffe, alle Inhalte des gelben Sacks tatsächlich wiederverwerten oder gibt es da vielleicht auch was, was übrig bleibt?
Also es gibt auch einige Materialien, die zum Beispiel nach den technischen Verfahren nicht hundertprozentig aussortiert werden können. Zum Beispiel gibt es eben verschiedene Kunststoffe, die nach Farben sortiert werden. Und wenn die eben schwarz sind oder irgend so eine Nichtfarbe haben, dann können die halt mit diesen Infrarotgeräten nicht erkannt werden. Also es sind so die Limitierungen, die man da hat. Ansonsten denke ich, bleibt schon auch ein gewisser Rest zurück, der halt dann auch wieder vermutlich in die thermische Verwertung geht.
Ja, allerdings nicht im Müllheizkraftwerk, wie der Herr Dombeck ja schon sagte, die Verpackungsentsorgung ist ja in privater Hand, also da ist EBU zum Beispiel auch gar nicht zuständig, also wir kriegen immer die Anrufe zwar, gelber Sack, aber zuständig sind tatsächlich die dualen Systeme. Einmal für das Einsammeln, macht auch nicht EBU, und für das Verwerten. Und die schreiben die Leistung aus, ja, wie gerade schon gesagt, das Trennen, das und so weiter. Und der Rest, der übrig bleibt, der geht tatsächlich häufig auch in die thermische Verwertung. Man nennt es dann einen sogenannten Ersatzbrennstoff und geht häufig in Zementwerke, die auch einen sehr hohen Energiebedarf haben bei der Klinkerherstellung. Aber auch dort gilt ja das Gleiche, es werden fossile Brennstoffe eingespart, wenn man dafür eben diesen Rest, der nicht verwertbar ist, in den Zementwerken thermisch verwertet.
Also kann man sich merken, es wird versucht, mit möglichst komplexen Verfahren möglichst viel zu trennen, wieder zu verwerten und recyceln zu können. Und was am Ende übrig bleibt, das wird bestmöglichst thermisch verwertet, um daraus noch Energie gewinnen zu können. Wir sprechen heute mit den Entsorgungsbetrieben Ulm. Welche dieser Abfälle gehört nicht in den gelben Sack? Ist es A, der leere Farbeimer, B, der Plastikblumentopf aus der Gärtnerei oder C, die Isolierplatten aus Styropor? Das ist eine von vier Fragen der Entsorgungsbetriebe Ulm mit ihrem Quiz zum gelben Sack. Und es kann jeder mal für sich selber beantworten, ob er es wissen würde. Ja. Dieses Quiz, da kann auch jeder teilnehmen. Herr Dumbeck, wo genau wird das nochmal präsentiert?
Also wir hatten jetzt einen Stand am Donaufest unter anderem, wo wir eben diese Quizzettel ausliegen hatten. Man kann uns aber die Antworten auch per E-Mail schicken unter abfallberatung@ebu-ulm.de. Und wir werden auch jetzt am Wochenende auf dem Westfest in der Weststadt vertreten sein. Da haben wir einen kleinen Stand. Also wer Lust hat, da mal vorbeizuschauen, ab 15 Uhr kann man da unsere Mitarbeiter live erleben und ansprechen und eben sich auch an diesem Quiz beteiligen. Also die Auslosung wird dann in der kommenden Woche erfolgen.
Wenn man das jetzt nicht so genau weiß, und ich denke, es gibt doch einige, oder gerade wenn man vielleicht was Kritisches hat, wo man sagt, um Gottes Willen, wo gehört das denn rein? Sie sind Abfallberater. Ist es Ihr Thema, dass Sie dann Menschen dahingehend beraten, wie sie ihren Müll entsorgen, oder was machen Sie als Abfallberater genau?
Also die Aufgabe ist eigentlich eine sehr vielfältige. Das hat mich jetzt selber auch erstaunt. Ich habe ja erst vor einem halben Jahr bei der EBU angefangen. Und ja, es ist natürlich zum einen schon das Thema, was mache ich mit diesem und jenem Abfall? Wir hatten ja das Thema gelber Sack. Da ist natürlich immer die Frage, ist es ein Verpackungsabfall oder eine Verkaufsverpackung? So ist es ja gesetzlich geregelt. Was manchmal vom Material her ein bisschen fragwürdig ist, aber die Frage jetzt eingangs hat ja schon gezeigt, dass es nicht immer ganz einfach ist, diese Fragen zu beantworten. Also es sind so diese Sachen, die sich auf das Material und auf die Abfälle selber beziehen. Es kommt natürlich ganz viel so organisatorische Fragen. Also von wann hat jetzt der Recyclinghof am Eselsberg geöffnet? Kann ich da auch Nachtspeicheröfen abgeben? Wie sieht's aus, wenn ich asbesthaltige Abfälle habe? Wo bringe ich die hin? Und all diese Fragen, also allein das ist schon sehr vielfältig. Und dann kommen natürlich auch sehr viele Meldungen, Beschwerden, Klagen von Kunden, die ja alle bei uns Gebühren zahlen, dass eben sich vor ihrer Haustür eine große Ansammlung gelber Säcke gebildet hat, die seit Wochen da liegt. Oder dass eben der Nachbar seinen Müll nicht trennt und einfach, Restmüll in gelben Sack gibt, was ganz häufig vorkommt. Da sind es halt dann eher Sachen, wo so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt ist. Also manche dieser Kunden sind ja dann auch ein bisschen aufgeregt, sage ich mal, zurückhaltend. Die muss man dann halt erstmal anhören und etwas beruhigen und vielleicht auch mal zeigen, dass man sie ernst nimmt. Und dann halt einfach versuchen, da eine Lösung zu finden. Also wir haben ja sehr zuverlässige Kollegen in der Stadtreinigung und bei der Müllabfuhr. Das heißt, notfalls weiß ich immer, wenn jetzt irgendwie kein Verursacher feststellbar ist, dann rufe ich halt kurz bei der Stadtreinigung an und dann ist das am nächsten Tag weg.
Was ist denn so die meistgestellte Frage? Gibt es vielleicht so einen Spitzenreiter, der immer wieder kommt?
Also definitiv das mit den gelben Säcken, weil es ist selbst in der Zeit, die ich jetzt hier bin, schon feststellbar, dass da die Disziplin immer mehr nachlässt. Das heißt, es ist ja formal so geregelt nach unserer Abfallsatzung der Stadt, dass man seinen gelben Sack, wie eben auch natürlich die Restmülltonnen und so weiter auch, eben nur zur Abfuhr vor die Haustür stellen darf. Und das eben frühestens am Mittag oder ab 13 Uhr vom Vortag. Was jetzt natürlich gerade im Sommer etwas unangenehm ist, wenn ich meinen Verpackungsabfall in der Wohnung sammle, dann fängt er natürlich irgendwann an zu stinken. Und wenn ich eine kleine Stadtwohnung habe und vielleicht keinen Keller oder Balkon oder so, dann ist natürlich schon die Frage, wo kommt der Müll oder wo kommt der gelbe Sack dann hin? Und also da haben wir sicher täglich mehrere Anfragen, die sich auf das Thema beziehen.
Also es gibt viele Kunden, die den gelben Sack oder die gelbe Tonne zu früh vor die Tür stellen. Habe ich das
richtig? Ja. Also bisher waren es vielleicht mal 3-4 Tage vorher. Inzwischen ist aber so, dass es eben gerade in so großen Wohnanlagen viele Stellen gibt, die uns jetzt auch bekannt sind, wo halt schon am nächsten Tag wieder gelbe Säcke liegen. Und das nervt natürlich gewaltig die Anwohner, die jeden Tag da drauf gucken müssen.
Und führt natürlich auch zu Folgeproblemen, wie zum Beispiel Ratten, die natürlich an den Essensresten, die da vielleicht in den Verpackungen sind, interessiert sind. Ja.
Das wäre natürlich weniger schön. Aber wir haben vorher auch gehört, es gibt auch die Frage, dass die gelben Säcke nicht abgeholt wurden. Das kommt offensichtlich dann auch vor.
Ja, also zum einen kommt es natürlich vor, dass in Ulm ja jetzt keine Seltenheit irgendwo Baustellen sind, die aus irgendeiner Weise oder aus irgendeinem Grund vielleicht nicht angekündigt wurden und dann einfach die Abfuhr nicht reinfahren kann mit ihren Müllfahrzeugen. Wo aus dem Grund dann vielleicht nicht abgeholt werden, dann kann man natürlich bei uns anrufen und wir regeln das. Oder halt ganz oft der Fall, dass falsch sortiert wird. Also es ist eben auch gerade bei so großen Wohnanlagen mit sehr vielen wechselnden Mietern auch häufig der Fall, dass man halt gelbe Säcke mit Restmüll, Babywindeln, Zigarettenkippen und so weiter findet. Und da ist eben unser Partner Remondis so, dass die dann ein Etikett draufkleben und den Sack eben nichts mitnehmen und den zur Nachsortierung praktisch zurückgeben und liegen lassen.
Wie oft kommt es ungefähr vor, wenn man das mal fragen darf?
Also dass konkret jetzt Säcke zurückgegeben werden, kommt jetzt nicht allzu häufig vor. Aber es ist natürlich, wie wir vorhin schon besprochen haben, dann in den Sortierwerken nicht gerade vorteilhaft, wenn da 50% Restmüll drinstecken.
Das ist natürlich logisch. Ich glaube, ein Streitpunkt, wo es auch immer wieder Diskussionen darüber gibt, was rein darf, was nicht rein darf und immer wieder auch an den Tonnen selber markiert wird, dass es eben nicht passend war, das ist der Biomüll. Der läuft auch über euch.
Ja, das war ja eine Aktion, die wir die letzten 2 Jahre hatten. Das war so vor 2, 3, 4 Jahren, dass tatsächlich der Biomüll sehr verunreinigt war, überwiegend mit Plastiktüten. Die Leute im Haushalt, also man hat halt seinen Mülleimer im Haushalt, man tut eine Plastiktüte rein, weil es einfach Vorteile hat, weil kein Wasser austritt. Und diese Plastiktüte ist dann mit in der Biotonne gelandet. Und ja, es führt natürlich zu Problemen im Kompostwerk. Man kann das zwar separieren, aber ein Rest bleibt immer drin und führt dann letztendlich über das Häckseln des Biomülls zu Mikroplastik, der dann über den Kompost wieder in der Natur landet. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir was tun und haben vor etwa 3 Jahren eine auch große Kampagne gestartet mit verschiedenen Bausteinen der Öffentlichkeitsarbeit, dass man eben Fremdstoffe im Biomüll vermeidet. Und letztendlich haben wir dann erreicht, indem wir an die Tonnen eine gelbe Karte gehängt haben, so wie im Fußball. Also jetzt kriegst du erstmal noch eine Verwarnung, eine gelbe Karte, die Tonne ist nicht in Ordnung, da sind zu viele Fremdstoffe drin. Wir haben die Tonnen aber noch mitgenommen, aber der Eigentümer oder Besitzer dieser Tonne wusste dann, oh, beim nächsten Mal muss ich aufpassen. und haben tatsächlich über diese gelbe Kartenaktion erreicht, dass der Biomüll doch deutlich besser geworden ist. Also die Fremdstoffe haben deutlich nachgelassen, begleitend natürlich durch unsere Öffentlichkeitsarbeit oder die Abfallberatung. Wie packt man seinen Biomüll am besten ein, zum Beispiel am besten in Papier, Zeitungspapier, Bäckertüte und so weiter, oder eben diese speziellen, die man auch im Supermarkt kaufen kann, Papiertüten für den Bioabfall. Und da muss man sagen, die Aktion hat Erfolg gezeigt. Wir konnten dann verzichten, eine rote Karte einzuführen. Das wäre der nächste Schritt gewesen. Die rote Karte hätte dann bedeutet, wir lassen die Tonne stehen. Der Biomüll wird nicht mitgenommen. Der Besitzer der Tonne hätte dann die Möglichkeit gehabt, selber die Fremdstoffe auszusortieren oder eben über eine kostenpflichtige Leerung die Tonne leeren zu lassen. Ja. Aber da muss ich sagen, großes Lob an die Ulmer. Die haben wirklich den Fingerzeig gemerkt. Die Biomüllqualität ist sehr viel besser geworden. Wir hören jetzt von unserem Kompostwerk keine Beschwerden mehr, was vorher der Fall war. Also Biomüll ist wirklich deutlich besser geworden. Ja.
Ja, immer, da wird es auch den Müll geben und darum geht's heute in der Plattform auf der 102,6 Radio Free FM. Bei mir zu Gast Ulrike Gläser und Thomas Dumbeck von den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm. Und wir haben eben gehört, dass es ganz schön viel Müll gibt und auch ganz kompliziert ist zu sortieren. Die gelbe Kartenaktion hat geholfen, zumindest Ordnung in den Biomüll zu kriegen. Und wer Fragen hat, der wendet sich an einen Abfallberater, so wie Thomas Dumbeck. Aber es ist natürlich keine One-Man-Show. Thomas, hinter dir steckt noch ein ganzes Team.
Ja, wir sind zurzeit 5 Personen. Wir sind zurzeit ungefähr 5 Personen. Also ich sage ungefähr, weil ab und zu hilft natürlich noch jemand anders aus, die jetzt speziell im Team Abfallberatung sind. Und wir haben natürlich auch bei den anderen Abteilungen ganz wertvolle Unterstützung. Wir haben zum Beispiel unsere beiden Müllkontrolleure, die bei der Stadtreinigung formal beschäftigt sind, die aber überwiegend für uns Abfallberater unterwegs sind. Also sprich, die gucken tatsächlich dann in die gelben Säcke rein, sind die konkret richtig sortiert, steckt irgendwie Restmüll drin, und der Hintergrund ist natürlich immer, dass wir Adressen suchen von den Verursachern. Also häufig sind dann halt Briefumschläge drin, die drauf schließen lassen, wo kommt dieser unsortierte Müll her. Das ist ja formal eine Ordnungswidrigkeit, die bis zu mehrere hundert Euro Bußgeld einem einbringen kann. Wir versuchen natürlich im ersten Schritt erstmal auf die Leute einzuwirken, die zu informieren. Häufig sind es ja auch irgendwie sprachliche oder Verständnisschwierigkeiten, die da vielleicht dazwischen stehen. Ja, aber ansonsten helfen uns natürlich unsere Müllkontrolleure extrem weiter. Das heißt, immer wenn ich einen Anruf kriege, ich sitze ja praktisch an meinem Arbeitsplatz und habe zwar inzwischen eine ganz gute Vorstellung, wo in Ulm passiert das gerade, aber ich kann dann halt kurz unsere Müllkontrolleure anrufen und die sind dann in der Regel in einer halben Stunde vor Ort und klären die Sache ab und geben eine Rückmeldung, sodass ich dem Kunden dann auch sagen kann, wir holen das ab oder so und so, oder der ist zuständig vielleicht.
Wenn Sie jetzt sagen, die kontrollieren die gelben Säcke, fahren die dann vor Ort, wo die gelben Säcke stehen, und packen die da aus? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen, wie so ein gelber Sack kontrolliert wird?
Ja, genau so ist es. Also die reißen die Säcke dann auf. Ich meine, die sind ja relativ durchsichtig. Ein Grund, warum man die so dünn und so durchsichtig macht, ist ja, dass man reinzieht, was drin ist. Und ja, also es ist keine besonders schöne Arbeit, natürlich oft, wenn nur ein paar Verpackungsabfälle drin sind, kein Thema. Die haben natürlich Schutzkleidung, Handschuhe und so weiter. Aber manchmal sind da schon auch sehr unangenehme Sachen drin. Also das berichten die uns. Wir hatten gerade heute Mittag noch ein Treffen mit den beiden. Das berichten die uns natürlich regelmäßig, dass da alle möglichen unappetitlichen Sachen auch drinstecken. Also von daher nochmal echt, möchte ich nochmal hervorheben, was das eigentlich für eine verantwortungsvolle Arbeit ist, die da dahinter steckt, und was wir eigentlich für ein tolles Team haben, auf das wir uns da verlassen können.
Das stelle ich mir vor, dass man da auch nicht immer unbedingt Lust darauf hat, diese Säcke auszupacken. Also es kann komplett harmlos enden, aber da können ja, wie Sie sagen, die wildesten Dinge drin vorkommen. Was mich aber umso mehr eigentlich überrascht, ist, dass da tatsächlich auch Briefumschläge reingepackt werden, wo man nachher Rückschlüsse draus ziehen kann, wo kommt der gelbe Sack überhaupt her?
Ja, da sieht man, wie gedankenlos die Leute manchmal sind. Also, dass sie eigentlich die Müll, ja, das unbewusst irgendwo machen, den Müll nicht zu trennen. Und das hilft uns natürlich weiter, unseren Müllkontrolleuren dort Verursacher von wilden Müllablagerungen zu finden und dann auch diese Fälle zu verfolgen. Wir geben die dann zum Beispiel weiter als Ordnungswidrigkeit an die Bußgeldstelle. Die Bußgeldstelle der Stadt Ulm macht dann ja ein Ordnungswidrigkeitenverfahren draus. Und ja, da gibt's dann einfach, je nachdem, wie schwer die Tat ist, mehr oder weniger hohe Bußgelder. Und auch das, so hoffen einfach auch, die Leute ein bisschen zu erziehen, ein bisschen mehr über die Müllentsorgung nachzudenken, ja.
Seid ihr da relativ streng oder kann man auch sagen, wenn jetzt das erste Mal vorkommt, man belässt bei einer Verwarnung und weist nur darauf hin, wie es hätte eigentlich sein sollen, oder?
Ja, das hängt natürlich von der Schwere der Tat ab, wie so ein Bußgeldverfahren geführt wird. Wenn es zum Beispiel rauskommen würde, da sind gefährliche Abfälle drin in so einem Sack oder eine gefährliche Müllablagerung, dann wird man natürlich nicht nur eine Verwarnung aussprechen, da gibt es dann gleich ein großes Bußgeld, genau. Gestern zum Beispiel hat man einen Fall, wenn wir gerade bei solchen wilden Müllablagerungen sind, auf einem Häckselplatz. Wir haben ja diese Häckselplätze, wo man aus Gärten Äste und so weiter Baumschnitt abgeben kann. Und da hat doch tatsächlich einer ein Fass, wir wissen noch nicht genau, was es war, Altöl oder sonstige Dinge, unter den Häckselgut versteckt. Und das führte dann natürlich zu einem Polizeieinsatz, Feuerwehreinsatz mit Polizei, mit Krankenwagen. Also da war richtig was her. Man musste das Erdreich ausgraben, weil dann dort aus diesem Fass Öl ausgetreten ist. Und ja, das sind einfach die Leute, die versuchen es sich einfach zu machen, gedankenlos irgendwo etwas entsorgen, weil es ja keiner beobachtet. Und wenn man diesen Verursacher findet, also da kommt natürlich ein großes Bußgeld zusammen, das sicherlich im vierstelligen Betrag ist, einschließlich ja, des ganzen Aufwands, den man hatte, Feuerwehreinsatz und so weiter. Ja.
Das sind ja dann auch einige Einsatzkräfte im Einsatz, die alle bezahlt werden müssen,
genau,
für ihre Tätigkeit.
Genau, ja.
Also das sind halt die Fälle, wo es tatsächlich auf Gedankenlosigkeit oder Unverschämtheit zurückzuführen ist. Aber es gibt natürlich schon auch noch einen gewissen Aufklärungsbedarf, sage ich mal. Wie funktioniert bei uns die Mülltrennung? Wir haben ja viele Bevölkerungsgruppen bei uns, die halt nicht in Deutschland aufgewachsen sind und die halt nicht von Kindesbeinen an, von der Schule auf, dran gewöhnt sind, dass man halt Müll sortiert. Und ich denke, da liegt es auch schon noch ein Stück weit in unserer Verantwortung, da ein bisschen mehr Aufklärung zu treiben, zu erklären, wie funktioniert Kreislaufwirtschaft bei uns und was ist da zu beachten. Also wir haben zum Beispiel unseren Flyer zum Biomüll, den haben wir inzwischen in 12 Sprachen verfügbar, also in Sprachen auch wie Arabisch oder alles Mögliche. Und wir versuchen halt in Zukunft auch verstärkt so multilingual praktisch da in Erscheinung zu treten, weil das erscheint uns doch sehr wichtig. Und wir würden auch gerne die Hörer nochmal dazu aufrufen. Wir suchen dringend Leute, die Lust haben, bei uns noch ehrenamtlich mitzuarbeiten, so als, ja, ich sage jetzt nicht Putzpaten, das haben wir schon, aber so Müllberater, die halt in ihrer Muttersprache praktisch auch Leute, die sie vielleicht kennen, in diesen Dingen ein bisschen aufklären. Weil wenn wir das auf Deutsch machen, mit jemand, der vielleicht kaum Deutsch oder nur ein paar Brocken Englisch kann, ist das halt schwierig. Das kriegen wir auf die Weise, glaube ich, nicht transportiert. Also von daher sind so Ehrenamtliche, die uns da unterstützen, schon ganz wertvoll.
Also wenn jemand eine Sprache kann, die nicht Deutsch oder Englisch ist, sondern, wir haben es eben gehört, Türkisch, Arabisch,
Bulgarisch,
ich würde jetzt mal sagen Russisch, Ukrainisch vielleicht auch aktuell nochmal ein ganz wichtiges Thema, dann kann man gerne auf euch zugehen und sich da engagieren. Du hast eben aber nochmal einen ganz anderen Begriff fallen lassen, und zwar die Putzpaten. Aha. Herr Dombeck, was ist ein Putzpate und was macht der bitte?
Also das ist eigentlich eine ganz erstaunliche Erscheinung, weil im Gegensatz zu denen, die ihren Müll einfach in die Gegend werfen, sind das halt tatsächlich Leute, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit dafür engagieren, ihr direktes Wohnumfeld oder auch ein Gebiet ihrer Wahl halt mit uns zusammen müllfrei zu halten. Also sprich, die gehen dann raus, werden von uns mit Müllzangen, Säcken, Handschuhen, Ausrüstung halt versehen und sammeln dann einfach den Müll ein. Auf einer Wiese, in einer Grünanlage, in ihrer Straße, was immer. Und es gibt dann tatsächlich auch welche, die wirklich jede Woche 2-3 Säcke Müll bei unserer Stadtreinigung abliefern oder bei der Müllabfuhr. Finde ich jetzt persönlich sehr beachtlich. Ich würde mich jetzt ehrenamtlich, oder ich mache ja auch viel ehrenamtlich, aber ich engagiere mich halt dann in einer ganz anderen Richtung. Und das finde ich schon sehr beachtlich, dass es da so viele Menschen, also wir haben inzwischen ungefähr 230 ehrenamtliche Putzpaten im Einsatz. Das heißt, annähernd so viele wie unsere Mitarbeiter bei der Müllabfuhr und Stadtreinigung. Also das hilft schon ganz gewaltig, wenn die mit anpacken.
Also das Bewusstsein, man hat es gemerkt, mal in Corona-Zeiten hat auch diese Zahl deutlich zugenommen. Ja, es war einmal für die Leute natürlich die Chance, auch ein bisschen rauszukommen und eine sinnvolle Aufgabe zu erledigen. In Corona-Zeiten hat ja auch so ein bisschen das Problem der Vermüllung zugenommen. Alle Gaststätten waren zu. Viele To-Go-Gerichte wurden verkauft und ja, da hat man einfach gesehen, der Müll nimmt zu, aber in gleicher Weise hat eben auch das ehrenamtliche Engagement zugenommen. Das ist erstaunlich. Also da freuen wir uns, dass wir hier diese 230 Leute haben.
Also ich hoffe natürlich, dass das jetzt seit Corona nicht nachgelassen hat und jetzt nicht wieder eingebrochen ist, dass Sie händeringend nach neuen Kräften suchen müssen. Man hört aber deutlich raus, Müll ist auf jeden Fall ein Thema, das viele was angeht, wo viele helfende Hände notwendig sind. Und vor allem, wo sich jeder daran beteiligen kann. Sei es einfach bei sich zu Hause, alles korrekt zu trennen und zu entsorgen oder auch bei Ihnen ehrenamtlich mitzuhelfen. Die Plattform auf Radio Free FM, der 102,6 und heute zu Gast zwei nette Personen von den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm. Wir haben uns viel über Müll unterhalten, die richtige Trennung und dass man sich daran beteiligen kann. Als Kontrolleur, als Putzpate, aber es gibt noch was weiteres und zwar den sogenannten Müllscout. Klärt uns auf, was ist ein Müllscout, was macht er?
Also das sind jetzt keine Ehrenamtlichen, sondern das sind in der Regel Studierende, die eben das als Nebenjob machen und die für uns von einer Agentur akquiriert werden. Also alles Leute, die sich ein bisschen in Ulm auskennen und die sind zurzeit jeden Freitag und Samstag Nachmittag und Abend eben in der Friedrichsau und an der Donau unterwegs. Wir werden sie jetzt ab nächster Woche auch noch am Oberring Kuback probeweise einsetzen und eben einfach ganz locker in der Au spazieren gehen und die Leute, die dort sitzen, feiern, spazieren gehen, ihre Hunde ausführen, eben ganz locker ansprechen, sie ein bisschen über diese Müllthematik aufklären. Dann haben sie so kleine Geschenke dabei. Es gibt so diese Metalltaschenaschenbecher, wo man seine Zigarettenkippen reintut, die eben da auch dazu helfen sollen, dass man seine Kippen nicht wegschmeißt. Die Kippen, die in der Landschaft landen, sind ja ein ziemliches Problem, verursachen riesige Kosten, wenn man die fachgerecht entsorgt. Und das kommt eigentlich sehr gut an. Das heißt, die Leute schätzen das durchaus, dass man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und sagt, du, wirf das nicht weg, das ist eine Ordnungswidrigkeit, sondern dass man die halt einfach ganz locker anspricht. Und das sind in der Regel halt auch Leute, die im ähnlichen Alter sind wie die Leute, die da auf der Wiese sitzen und feiern. Und das ist jetzt letztes Jahr eingeführt worden. Die waren erstmalig ab letzten Sommer unterwegs und dieses Jahr jetzt ab Anfang Mai in der Friedrichsau eben unterwegs. Also eine Kampagne, die eigentlich sagen wir mal so subjektiv betrachtet, sehr gut wirkt. Kommt sehr gut an bei den Leuten. Wir kriegen da Lob dafür. Und es gab auch tatsächlich noch nie irgendeine aggressive Situation, dass sich die Leute dann beschwert oder aufgeregt haben oder so. Also alles ganz relaxed und easy.
Aber auf jeden Fall ein schöner Zug, die Menschen dadurch zu unterstützen und auch für Sauberkeit in Ulm indirekt zu sorgen, indem man gerade diese Minitaschen, Art Aschenbecher für die Tasche eben an die Hand gibt und ihnen die Möglichkeit bittet, gibt, da eben ihre Zigaretten zu entsorgen und nicht auf der Wiese zurückzulassen. Sauberkeit in Ulm, das ist sowieso ein Stichwort und da haben Sie eine Kampagne dazu.
Genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Corona hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele To-Go-Verpackungen in der Landschaft landen und vielleicht das Bewusstsein auch etwas abgenommen hat, dass man doch aufpasst auf unsere Umwelt. Und da haben wir jetzt eine größere Kampagne geplant, um einfach das Bewusstsein zu schärfen. Wir treten ein bisschen in die Öffentlichkeit. Wir haben jetzt gestartet eine Plakataktion mit vielen schönen bunten Plakaten, mit frischen Sprüchen, um einfach auf das Problem aufmerksam zu machen. Wie gesagt, das ist einer unserer ersten Bausteine. Wir wollen mit verschiedenen anderen Dingen weitermachen. Unsere Fahrzeuge, also die EBU-Fahrzeuge, werden demnächst auch diese Sprüche tragen. Die sind ja in der ganzen Stadt unterwegs. Die Mülleimer wollen wir neu ein bisschen gestalten, auch mit frischen, frechen Sprüchen. Aber, und das ist auch ganz wichtig, wir wollen auch Aktionen machen vor Ort in den Stadtteilen. Dort gibt es ja schon ganz viele gute Strukturen, auf die wir aufsetzen können. Die wollen wir einfach ein bisschen mit ins Boot holen, weil einfach festgestellt wurde, dass dort, wo die Leute wohnen, das denen schon wichtig ist, dass der Stadtteil sauber ist. Und deswegen wollen wir hier auch ansetzen und in der Stadt einfach Organisationen mit ins Boot holen, die uns da bei dieser Kampagne unterstützen, Öffentlichkeitsarbeit, bei der Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung mitwirken und einfach vor Ort auch nochmal das Bewusstsein schaffen, wie wichtig es doch ist, unsere Umwelt zu bewahren und den Müll vielleicht in Mülleimer zu werfen und nicht einfach auf die Straße fallen zu lassen. Ja, da hoffen wir uns. Und da sind wir auch sicher, dass wir da ganz viele Partner in der Stadt Ulm finden, die uns da eben unterstützen. Die Aktion oder die Kampagne ist etwa auf 3 Jahre angelegt. Also wie gesagt, wir haben jetzt gestartet. Es sollen verschiedene Bausteine einfach stattfinden. Wir überlegen auch, nächstes Jahr eine Großveranstaltung vielleicht zu machen zu diesem Thema. Ja, also es wird viel Arbeit geben für unsere Abfallberatung, für unseren Herrn Dombeck und seine Kolleginnen, die Frau Bräder, die Frau Heible, die Frau Jung, oder für unser Servicecenter, unsere Müllkontrolleure, unsere Stadtreinigung und die Müllabfuhr. Die sitzen da alle mit im Boot und unterstützen uns da vielfältig. Genau, die Kampagne, mit der haben wir jetzt gestartet, ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen.
Ich würde noch ganz gern so ein paar Kontaktinformationen weitergeben. Also man findet natürlich alles auf unserer Website, die sich nennt ebu-ulm.de. Da sind eigentlich alle Kontaktmöglichkeiten drauf. Man kann uns eben unter der Abfallberatungs-E-Mail erreichen. Das ist abfallberatung@ebu-ulm.de. Oder eben auch in unserer Abfallberatungshotline unter der 0731 166 5555. Und wir würden auch gerne noch darauf hinweisen, die Stadt betreibt ja seit letztem Jahr auch diesen Mängelmelder unter anliegenmanagement.ulm.de. Und da ist uns natürlich sehr geholfen, wenn die Bürger, die irgendwelche Beschwerden haben, auf diesen Weg auf uns zugehen, weil wir das dann sehr viel einfacher und sehr viel schneller bearbeiten können.
Warum könnt ihr das darüber jetzt viel einfacher bearbeiten, wenn ich das jetzt fragen darf?
Also man hat halt alle Unterlagen schriftlich und man hat auch so eine Art Vorgangsverwaltung, dass man halt weiß, wer wird beteiligt, wer muss mit einbezogen werden, wer ist informiert. Ist also wie so eine Art Ticketsystem funktioniert das. Und das können wir natürlich wesentlich übersichtlicher verarbeiten, als wenn ich jetzt 3 Leute noch anrufen muss dazu.
Also nehmt euch nochmal deutlich Arbeit ab und hilft euch, euch besser zu organisieren. Eine Frage hätte ich noch. Wir haben es auf unserer Homepage als Text für die heutige Sendung, und zwar: Wie werden Nachtspeicheröfen entsorgt? Ich habe es in Vorbereitung auf die Sendung gelesen und habe mir überlegt, ja, so ein Nachtspeicherofen, das ist jetzt nichts, was man so jede Woche mal entsorgt, sondern es kommt eher seltener vor. Und dann habe ich mir überlegt, was würde ich machen? Ohne jetzt jemanden zu fragen, sondern rein intuitiv, und ich bin nicht so richtig auf irgendwas gekommen. Deswegen interessiert es mich und ich denke auch den ein oder anderen Hörer da draußen, wie wird er denn jetzt richtig entsorgt?
Also zum einen würden wir natürlich empfehlen, dass man hier eine Fachfirma beauftragt, die Öfen auszubauen, weil diese Speichersteine sind häufig asbesthaltig oder chrom-5-haltig, also gefährlicher Abfall. Deswegen eine Fachfirma wäre dort zu empfehlen. Und wir nehmen die Dinge aber, wenn es von privat kommt, auf unserem Recyclinghof in Krimmelfingen an. Dazu müssen aber diese Öfen gesichert werden, dass nichts austritt. Also alle Lüftungsschlitze müssen abgeklebt werden, sodass dort keine Schadstoffe austreten können. Und dann ist es auch kein Problem, die in Krimmelfingen abzugeben.
Aber eben nur in Krimmelfingen, nicht auf den anderen Recyclinghöfen.
Also Grimmelfingen ist dafür ausgelegt, die annehmen zu können.
Genau.
Wissen Sie zufällig, ob viele abgegeben werden dort?
Ja, doch. Also es sind schon, ja, viele ist relativ. Also in der Vergangenheit wurden viele abgegeben. In den letzten 2, 3, 4 Jahren ist ja ganz viel saniert worden, die Häusersanierung. Das kommt immer in Wellen, aber sagen wir mal so, pro Jahr haben wir da sicherlich so 20, 30 Geräte.
Also doch einige,
ja.
Wenn Energie immer teurer wird. Aktuell haben wir so ein bisschen mit dem Gas ein Problem. Vielleicht wird da der ein oder andere sich den Ausbau nochmal überlegen und vertagen. Auf jeden Fall, Müll ist ein ganz vielfältiges Thema. Es gibt viele, viele Facetten. Haben Sie zum Abschluss noch irgendwas, was Ihnen auf der Zunge brennt, was Sie unseren Hörern mitgeben wollen, was noch unbedingt gesagt werden muss?
Ja, also aus der täglichen Erfahrung raus kann ich eigentlich nur sagen, ein bisschen Rücksicht und Verstand hilft in den meisten Dingen gewaltig weiter. Also bevor ich was irgendwie auf die Straße schmeiß oder falsch einsortiere, einfach mal nachdenken, Hirn einschalten und auch mal an den Nachbarn denken.
Und falls man sich doch unsicher ist, dann kann man sich an Thomas Dombeck und sein Team widmen oder generell auf die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm zukommen, sich dort informieren, und gemeinsam können wir dafür sorgen, dass möglichst viel recycelt und verwertet wird, auch wenn es natürlich am besten ist, den Müll überhaupt generell zu vermeiden. Damit sind wir leider am Ende unserer gemeinsamen Plattform angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ulrike, und bei dir, Thomas, dass ihr bzw. Sie da waren und uns so ausführlich über Ihr Thema berichtet haben.
Gerne.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War schön, mal wieder hier zu sein.
Genau, sehr interessant. Vielen Dank, dass wir die Plattform gekriegt haben.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.